Herzlich willkommen zum Offenbar-Interview. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Markus Voss. Ich freue mich, dass du hier bist.
Danke, dass du mich hier hast.
Markus, viele Menschen kennen dich über deine YouTube-Videos, aber wir wollen heute ein bisschen den Menschen dahinter kennenlernen. Wer ist Markus Voss? Wo bist du geboren und bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen?
Ja, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber ich mach's kurz. Also ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind auch Deutsche, aber danach hat sich die Geschichte relativ schnell gewendet, weil ich komme aus einer Familie von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Das heißt, ich komme aus einer Welt, wo 2 plus 2 immer noch 4 ist. Und dann war das so, dass mein Papa nach der Wende, in Ostdeutschland sind wir sozusagen, dass er danach gesagt hat, hey, jetzt ist es die Zeit, jetzt kann ich die Welt entdecken, jetzt kann ich, wie viele andere damals, meine Karriere so ein bisschen vorantreiben. Und damals sind ja viele junge Nachwuchswissenschaftler, er auch, dann rausgegangen aus Deutschland und um die Welt rumgezogen für Postdocs und so weiter. Mein Papa ist halt Physikdozent, Physiker gewesen und hat dann uns als Familie sozusagen, meine Mama, mein Bruder und mich im Schlepptau mitgenommen. Und dann bin ich so immer mehr aufgewachsen, so im internationalen Multikulti-Umfeld. Also mein Bruder und ich, wir waren in internationalen Kindergärten, internationalen Schulen und bin dann erst später als Teenager wieder nach Deutschland zurückgekommen.
Spannend. Und dein Elternhaus war nicht gläubig?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich bin bis heute in meiner Familie, soweit ich das irgendwie weiß, tatsächlich der einzige Christ.
Wie bist du dann mit dem christlichen Glauben in Kontakt gekommen?
Ja, das war relativ spät. Also ich hatte damals auch durch Schule, Bekannte und so weiter relativ früh Kontakt gehabt zum Hinduismus. Das war sehr alltäglich, sehr normal. Relativ früh auch Kontakt gehabt zum Islam. Das war auch ein großes Thema für viele Jahre. Aber Christentum wirklich gar nicht. Ich habe dann manchmal meine Großeltern in Deutschland besucht gehabt, das ist klar. Aber als wir dann wirklich nach Deutschland gekommen sind, ist mir das so aufgefallen, dass hier überall diese großen Gebäude stehen mit diesem Pluszeichen obendrauf. Hier gibt es andere Feiertage und so weiter. Es war so ein, okay, so funktioniert das. Und als ich dann so, ja, frühes Teenageralter war, haben wir in der Stadt gewohnt, wo es ganz viele verschiedene Kirchen und Gemeinden gab. Im Nachhinein ein Riesensegen. So, und was habe ich dann gemacht? Man hat ja nichts sonst zu tun mit seiner Zeit. Bin ich dann gegangen in die einzelnen Gottesdienste und habe mir das mal angeguckt. Also katholische Gottesdienste, evangelisch-landeskirchlich, evangelisch-freikirchlich, orthodox. Habe einfach mal geguckt, was ist da so los? Und habe dann die Leute so gefragt, also man darf ja einfach Fragen stellen. Die waren ja meistens, fast immer auch sehr nett und sehr auskunftsbereit. Und dann so gefragt, hey, warum macht ihr das eigentlich so und so? Warum sagt ihr diese und jene Sachen? Und habe die Leute gefragt, woran glaubt ihr eigentlich? Die Muslime sagen so. Wie ist das bei euch eigentlich?
Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt in Kirchen zu gehen? Das machen ja heute wenig junge Menschen, dass sie einfach in Kirchen gehen und solche Fragen stellen. Gab es irgendwelche Auslöser dafür?
Na, es gab 2, 3 kleine Auslöser, aber ich glaube, der Unterschied ist, weil viele Leute quasi mit dem Christentum aufgewachsen sind. Für die ist das relativ normal. Ich war, bevor ich im Teenageralter war, meine Mama und ich, wir haben das mal durchgezählt, bin ich in keinen 2 Kirchen gewesen, dass ich die von innen gesehen habe. Das heißt, für mich war das ja alles neu. Das war was Neues, was es zu entdecken galt. Und ich war damals, das war auch noch so eine interessante Sache, es war, das gab in der Schule so eine Begebenheit oder so. Ich hoffe, ich verstoße jetzt nicht gegen irgendwelche Persönlichkeitsrechte. Aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ich musste irgendwie nachsitzen. Und dann musste ich in so ein Alten, also in unserer Schule gab es so einen Flügel, wo sonst niemand war. Wir haben immer gesagt, da spukt. Und da musste ich dann hin und irgendwie so Kisten ausräumen. Und in einer von diesen Kisten war irgendwie so eine alte Bibel. Also sie war eigentlich gar nicht alt, aber es war halt so eine Bibel. So, und dann habe ich halt die Kisten hin und her geräumt und dann kommt halt der Lehrer rein und sagt nach dem Motto, ja Markus, das ist übrigens eine Bibel, die kannst du dir auch mitnehmen, sonst schmeißen wir sie weg oder so. Jetzt natürlich, da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich das höre, aber das war die Situation, wo ich gedacht habe, nehme ich mal mit. So, und ich hatte irgendwo mal aufgeschnappt, dass irgendjemand gesagt hatte, wenn du mal eine Bibel liest, dann fang beim Neuen Testament an, nicht bei Levitikus. Gesagt, getan, habe ich dann gemacht und habe dann so Schritt für Schritt angefangen, im Neuen Testament zu lesen, sodass dann so auch die Neugier kam nach dem Motto, aha, was ist denn das hier eigentlich?
Super. Und dann hast du auf deine Fragen Antworten bekommen, die dazu geführt haben, dass du tatsächlich Jesus Christus als deinen Retter und Herrn erkannt hast. Wie kam das?
Das kam auf Umwegen. Kommt alles auf Umwegen, Matthias. Also ich habe dann die Leute wirklich auch gefragt gehabt. Ich habe dann gefragt, sag mal, warum habt ihr euch ausgerechnet entschieden, Christen zu sein? Ich habe dann die älteren Pastoren oder Priester gefragt. Ich habe dann Leute in meinem Alter gefragt, so in der Jugendgruppe und so weiter. Und dann kamen häufig so eine Antworten, die so ein bisschen frustrierend waren. Das war so nach dem Motto, ja, wir sind halt christlich aufgewachsen, wo ich dachte, na ja, toll, ich bin als Atheist aufgewachsen. Dann haben Leute gesagt, ja, die Leute in unserer Kirche, die sind alle so nett, wo ich meinte, ja, es ist ja in Ordnung, aber die Leute im muslimischen Gebetshaus sind auch alle ganz nett, kann ich bestätigen. Das war alles so ein bisschen nicht wirklich überzeugend. Aber zum Glück war das so, ich bin dann an 2 Pastoren geraten, so ein, sag jetzt mal, Seniorpastor und so einen richtig coolen Jugendpastor. Und die waren richtig fit in Apologetik und mehr noch, sie hatten eine unglaubliche Geduld. Das heißt, da konnte ich dann hingehen und denen Schritt für Schritt fragen, Fragen stellen und habe dann halt gemerkt, oha, da gibt es Antworten. Ich war auch sehr überrascht, als ich das Neue Testament gelesen habe, dass es ganz anders ist als das, was ich gedacht hatte. Weil wenn du zum Beispiel in der Bhagavad Gita liest, also es ist ein hinduistisches, wertvolles Buch im Hinduismus, wenn du das sozusagen liest, dann kommen so eine Sachen raus wie, also ich sage jetzt mal große mythologische Sachen oder so. Und wenn du im Neuen Testament liest, dann steht halt drin, das war der Pontius Pilatus, das war im Jahr von dann und dann, als Felix da unterwegs war und das war im Jahr von Kaiser Augustus. Und dann gibt es konkrete Orte, Bethsaida, Bethlehem und so weiter, wo du denkst, oh, das sind wirkliche historische Berichte, die sind so geschrieben, als ob das wirklich passiert ist, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas anders. Und so der Groschen ist so langsam gemächlich gefallen. Ich habe leider, ich wünschte, ich hätte es, aber ich habe leider nicht so ein konkretes Datum, wo ich sagen würde, da, an dem Tag habe ich mich bekehrt. Schade drum. Aber der ist so ganz langsam gefallen, als ich auch geguckt habe, was sagen denn nicht-christliche, atheistische Historiker über Jesus? Wieso steht er in die Enzyklopädie Britannica drin? Wikipedia gab es damals noch nicht und so weiter. Und dann einfach Schritt für Schritt tatsächlich übers Lesen und auch übers Bibellesen. Dann irgendwann kam halt so durch den Verstand zum Herzen die Gewissheit, ey, wenn das ganze Historische stimmt und wenn Jesus das wirklich gesagt hat und Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Rest auch stimmt. Und dann kann ich das nicht einfach so stehen lassen, weil dann erhebt das Anspruch auf mein persönliches Leben.
Und das tat es dann tatsächlich in sehr starkem Ausmaß, denn nachdem das Herz erreicht war, wolltest du den Kopf weiter füllen. Du hast Theologie studiert. War das hilfreich, um weitere Fragen beantwortet zu bekommen? Und wie ging dein Weg da weiter?
Ich wünsche, es wär's. Es war nicht. Es ging wirklich dann ganz, ganz massiv nach hinten los. Also meine 20er, die sind eine Zeit, da denke ich nicht gerne dran zurück. Es war dann so, ich war dann als junger Mann bekehrt. Ich hatte mich als junger Mann dann taufen lassen. Ich habe, wie viele von uns, ganz stark und steil angefangen und so weiter. Also das war eine tolle Zeit. Und dann war es so, dass ich dachte, also wirklich Geniestreich, ich dachte so, naja, wenn du wirklich Vollblut-Christ sein willst, dann musst du ja Missionar werden. Alles andere ist ja irgendwie Halbtagschrist oder so. Ne? Ist bescheuert, aber es war so der Gedanke. Dachte ich so, naja, okay, wie werde ich jetzt am besten Missionar? Naja, am besten, indem ich wirklich richtig krass die Bibel studiere. Um die Bibel zu studieren, muss man natürlich Theologie studiert haben. Also, naja, egal. Und dann war so die Überlegung, naja, gehe ich jetzt an eine theologische Hochschule, gehe ich jetzt an eine Bibelschule, gehe ich an eine staatliche Uni? Lange Rede, kurzer Sinn, war eine Last-Minute-Entscheidung. Ich bin dann an eine staatliche Uni gegangen. Und was wir da gelernt haben, so hinsichtlich von Methodenlehre und so weiter, wissenschaftliches Arbeiten, historische Sachen, war gut, war teilweise sehr gut, war dann auch an mehreren Unis gewesen. Aber so der Geist, mit dem das Ganze unterwegs war, das war, ich spreche jetzt nochmal für mich, überhaupt nicht gut. Das war eine Vollkatastrophe. Ich bin da so reingegangen in dem Gedanken, naja, ich hatte halt so theologische Bücher, sage ich jetzt mal, gelesen, so einfach man die als Jugendlicher irgendwie verstehen kann, so ein paar Apologetikbücher, und habe gemerkt, wie viel ich noch zu lernen habe. Dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt sozusagen direkt zu den Füßen von Leuten lernen kann, die so eine Bücher schreiben, boah, da kann ich ja noch viel mehr lernen und so. Deswegen habe ich das natürlich alles unkritisch aufgenommen, als junger Mann, ganz grün hinter den Ohren und so weiter. Aber was ich halt nicht wusste, ich wusste nicht, vielleicht hat es uns jemand gesagt, ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie diesen deutschen Sonderweg. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie liberale Theologie, progressive Theologie. Das war 2010er Jahre, sage ich jetzt mal, oder Anfang 2010er Jahre. Das hat uns keiner gesagt, sondern für mich war das alles so, Theologen sagen das, kluge Menschen sagen das, es muss stimmen. Ich habe das undifferenziert irgendwie aufgenommen. Und alles, was ich damals über Apologetik am Anfang gelernt hatte, was super wichtig und mir auch ganz, ganz viel bedeutet hat, das war so ein, wo ich dachte, naja, wenn ich jetzt mit den Leuten vor Ort spreche, die es ja besser wissen, muss das ja falsch sein, und habe das dann quasi einfach losgelassen. Mhm. Und dann ist so ganz, ganz langsam, ich mache es kurz, wurde der Kopf halt gefüllt, aber das Herz wurde immer, immer leerer. Und wie viele bei uns im Studiengang war es dann so, das Erste, was leidet, ist das Gebetsleben. Mhm. Das Zweite, was leidet, ist die eigene stille Zeit, eigenes Bibellesen. Das Nächste, was dann leidet, ist halt die Gemeinschaft. Dann denkst du ja, naja, warum soll ich in den Gottesdienst gehen, wenn wir 400 Jahre alte Lieder singen und jeder sich bei dem Glaubensbekenntnis sowieso denkt, ach naja, das meint für mich das und das und so weiter, wenn keine Basis da ist, dann denkst du ja irgendwann, das ist Zeitverschwendung. Und so ging es ganz vielen von uns. Manche haben das Studium früher abgebrochen, manche haben es durchgezogen. Ich habe dann zu denen gehört, die es durchgezogen haben. Im Studium habe ich dann ganz viel auch wissenschaftlich, ich sage jetzt mal, in dem Sinne gearbeitet gehabt. Das war auch irgendwie cool, so in der akademischen Zeit dabei zu sein. Ich will das nicht schlecht reden, aber was passiert war, dass ich gleichzeitig geistlich in eine, ja, ich bin eine richtige geistliche Depression abgerutscht. Und ich habe dann wirklich nach ein paar Semestern, ich muss es tatsächlich so sagen, ja, im Englischen sagt man for all intents and purposes, also für alle praktischen Zwecke, wirklich den Glauben verloren. Ich bin vom Glauben abgefallen.
Das heißt, du bist dann auch kein Pfarrer geworden?
Nein, im Gegenteil. Ich habe dann auch, ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann Studium gemacht, Noten waren gut und alles. Und ich hatte dann, danach wurde ich dann auch gefragt, habe ich dann einen Anruf bekommen von der Landeskirche, wo ich zu dem Moment da, Zeitpunkt da war, nach dem Motto, Mensch Markus, jetzt kannst du Pfarrer werden, jetzt geht's los. Wo ich dachte so, ich dachte in dem Moment eher so, na, ich mache mal wissenschaftliche Laufbahn, mache mal so hier Promotionsvorhaben, Doktorarbeit und gehe dann, werde irgendwie später mal Professor, irgendwie so war die Richtung. So. Und dann war das relativ schnell klar, oh, das macht mich innerlich kaputt, ich kann das nicht. Und dann musste ich denen sagen, ey, das ist eine fürchterliche Idee, wenn ich jetzt Pfarrer werde, wenn ihr mich als Pfarrer einsetzt, das ist ein Himmelfahrtskommando, aber nicht im positiven Sinne, weil ich werde die komplette Gemeinde gegen die Wand fahren. Und dann bin ich rausgegangen. Dann bin ich rausgegangen aus allen kirchlichen Zusammenhängen. Ich bin rausgegangen aus der ganzen wissenschaftlichen Theologie. Nicht, dass die Leute da nicht nett waren und es nicht Spaß gemacht hat, aber ich habe gemerkt, das macht mich innerlich kaputt und bin dann tatsächlich in die Wirtschaft gegangen.
Das heißt, du hast dann erstmal einen Karrierestart hingelegt und was geschah dann? Denn du bist so heute nicht mehr in der Wirtschaft. Was war dann der nächste große Wendepunkt?
Ja, also in der Wirtschaft bin ich erstmal eine ganze Weile geblieben, also dann viele, viele Jahre. Wir haben dann auch, das ist eine spannende Geschichte, war dann jedenfalls in einer Beratungsstelle da unterwegs, wäre jetzt ein eigenes Thema. Aber in der Zeit war es so, dass ich, ich durfte in der Zeit ganz viel aus meinem eigenen Leben nochmal auf den Prüfstand stellen. Ich war dann raus aus diesen Zusammenhängen. Ich durfte ganz, ganz langsam selbst Heilung erfahren von emotionalen Dingen, die vorgefallen sind, von geistlichen Dingen, die vorgefallen sind. Ich durfte Menschen um Vergebung bitten für Schaden und Leid, was ich angerichtet habe. Und dann ganz, ganz langsam durfte ich mein Leben auch so ein bisschen wieder, ein bisschen zusammenflicken mit Gottes Hilfe. Das hat eine Weile gedauert. Das ging nicht von jetzt auf gleich. Und in der Zeit war das so, dass ich dann immer wieder so Anschluss gefunden habe, auch an Christen, die da waren. Das war richtig cool. Ich bin dann auch langsam wieder an eine richtig, richtig tolle Gemeinde geraten, hatte immer Glück mit den Gemeinden, wo ich war, wieder toller Pastor und so weiter, also alles cool. Und dann langsam wieder angefangen, Bibel zu lesen und dann ganz, ganz langsam wieder angefangen, Gebetsleben und so. Dann, wieder so reingekommen. Und in der Zeit ist was Kurioses passiert, Matthias, nämlich ich war dann eine Weile dann wieder mit Gott unterwegs, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und dann war es irgendwann so, wo ich dann angefangen habe, mich selbst zu hinterfragen, was ist denn schiefgelaufen? Ich hatte so einen tollen Start gehabt, weißt du, die erste Liebe war da, es war alles toll und so weiter. Wie konnte das denn so katastrophal enden, dass ich mich selbst und viele andere Menschen dabei verletzt habe? Und da habe ich jedenfalls die alten Studienunterlagen und die Bücher, die ich hatte, von damals nochmal so unter die Lupe genommen und wirklich geguckt, was wurde uns denn dabei gebracht? Und damit will ich jetzt nicht irgendwelche Professoren in den Pranger stellen, mir geht es um die Inhalte. Und da habe ich einfach gemerkt, dass vieles von dem, was da war, ich sage jetzt mal Stichwort methodischer Atheismus, ist schwierig. Vieles von dem, was da historisch gesagt wurde, die Evangelien sind alle 200 Jahre nach Jesus geschrieben worden, stimmt ja noch, weiß ich nicht. Und wo ich dann einfach Schritt für Schritt nochmal diese Studienunterlagen durchgegangen bin und gemerkt habe, ey, das war damals schon nicht auf dem Stand der Forschung, auf dem Stand des Wissens, den man hätte kommen können. Und das, was ich sozusagen darauf aufgebaut habe, war ja von vornherein auf einem Fundament auf Sand gebaut, wo ich gemerkt habe, so, und dann fällt es einem so wie Schuppen von den Augen, aber das kommt dann natürlich zu spät. So, und dann habe ich jedenfalls angefangen, das Ganze mal wieder Schritt für Schritt durchzugehen und natürlich mit anderen Quellen nochmal zu unterfüttern, nochmal unabhängig die Sachen zu prüfen und gemerkt, ey, Christentum ist eine runde Sache. Und dann durfte ich eine zweite Chance erhalten, weil mein Herz war dabei. Jetzt war mein Verstand auch bereitet. Ich war ja emotional auch ein bisschen reifer. Ich glaube, ich war als Mensch ein bisschen gereifter. Und dann wirklich zu sagen, okay, machen wir Gott ganze Sache.
Und dann kam eine große Krise.
Ja, genau. Also es war Ende der 20er. Eigentlich mein Leben lief richtig gut. Gesundheit lief alles richtig gut. Ich hatte einen tollen Job. Ich hatte einen Freundeskreis. Ich hatte einen Hauskreis. Also gut, da kam später der Hauskreis. Aber das war alles, es war richtig, richtig cool. Ich war sportlich unterwegs und so weiter. Und dann war 30. Geburtstag. Bis dahin wirklich Leben auf der Überholspur. Hätte nicht besser laufen können. Und dann war das so, dass ich wenige Tage danach erfahren habe, gesundheitliche Diagnose. Da wächst was, wo es nicht wachsen sollte. Das müssen wir mal rausoperieren. So. Und das war so ein Urschreck. Was jetzt? Ist alles gut ausgegangen? Ist alles okay? Aber das war erstmal so ein, dann gibt es halt OP und dann kann man sich eine Zeit lang nicht bewegen und so weiter und so fort und dann muss man erst wieder reinkommen. Und das war eine Phase, die unglaublich gut war, weil ich habe in der Zeit, ich konnte ja nicht arbeiten, ich habe sonst 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, konnte ich dann nicht mehr machen, lag dann halt zu Hause oder lag dann halt im Bett oder wie auch immer und habe halt Bibel gelesen. Ja, ich lag halt da, habe ganz, ganz viel Zeit im Gebet mit Gott verbracht und ich hatte damals, es war wirklich eine ganz, ganz wertvolle Zeit, ich muss es ein bisschen abkürzen, aber ich hatte damals so den Eindruck, dass es war, als ob Gott in einem ganz konstruktiven, liebevollen Sinne an mein Herz nochmal anklopft und sagt, hey Markus, angenommen, das wäre jetzt nicht gut ausgegangen, was denkst du denn darüber? Und mein ganz starker Eindruck war, dass ich dachte, ich habe meine Stunden verschwendet. Und ich habe dann lange überlegt, was ich machen soll. Wir hatten damals eine Beratungsstelle und damals war es noch so, dass wir immer mehr christliche Klienten hatten in der Beratung, wo ich dann angefangen habe, auch teilweise Leute auf biblischen Prinzipien zu beraten. Habe das dann irgendwie mal verschriftlicht und das haben die Leute dann ganz stark verteilt. Dann gab es ein Buch und das ist dann auch sehr gut angekommen, wo ich dachte, Also irgendwie biblische Prinzipien weitergeben, ich glaube, das ist ein guter Weg. Dann habe ich später irgendwann angefangen, meine Morgenandachten aus der stillen Zeit noch zu teilen auf Facebook, später auf Instagram. Das haben die Leute teilweise heute, sagt man dann, viral verteilt. Also ganz, ganz viel, wo ich gedacht habe, also irgendwie sowas in der Richtung. Aber es war noch nicht ganz klar, in welche Richtung das gehen sollte. Also viele Wochen und Monate des Nachdenkens, des Betens und so weiter. Und dann am Ende kam so der Gedanke, also ja, ich kürze es ein bisschen ab, aber kam so der Gedanke, heutzutage kennt man ja so christliche Dienste im Internet, in sozialen Medien. Das gab es damals alles noch nicht. Das heißt, es war wirklich so eine Idee, wir machen was, aber ich hatte nicht wirklich so ein Präzedenzbeispiel, wo ich sagen kann, wir machen das wie die nur anders oder so. Und dann war relativ schnell klar, das kann ich nicht alleine machen. Also viel darüber nachgedacht, sehr viel gebetet. Und ich habe dann drei gute Freunde gefunden, sehr gute Freunde, wo ich gesagt habe, hey Leute, eines Donnerstagsabends standen wir dann bei mir in der Küche, wo ich gesagt habe, hey, das und das ist der Plan, das und das habe ich vor. Ich glaube, das ist das, was Gott von mir möchte. Ich würde mich tierisch freuen, wenn er mithilft. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber habt ihr Bock, das Ganze anzupacken? Und das war dann tatsächlich, das war vor 4,5 Jahren, war die Geburtsstunde vom Bibelfit-Dienst.
Und der Bibelfit-Dienst ist gewachsen und du bist da sehr rührig. Was hast du für die Zukunft geplant?
Ja, also wir haben tatsächlich noch einige offene Baustellen, das will ich gar nicht beschönigen und so. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Jetzt nicht im Rahmen von Reichweite und Klicks und so, das war nie wirklich das Hauptziel. Aber in dem Sinne, dass wir versuchen wollen, Christen eine Stimme zu geben. Wir wollen versuchen, war damals so dieser hohe Anspruch, ob wir den erreicht haben, das werden die Jahre zeigen, war so der Versuch, wir wollen versuchen, für Christen eine Stimme der Moral zu sein und eine Stimme der Vernunft zu sein. Weil wir haben das alle erlebt, ich habe das selbst sehr schmerzlich erlebt, wenn wir uns nur auf den Zeitgeist verlassen, der sich sowieso alle 15 Jahre ändert, dann bist du verlassen. Das funktioniert nicht. Und dann ist es ganz häufig so, dass viele Leute halt merken, sie wollen irgendwie mit Nichtchristen, sie wollen mit Menschen, die noch nicht gerettet sind, über den Glauben reden, sie wissen nicht wie, dann kommen halt die harten Rückfragen und so weiter. Deswegen war eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, nach dem Motto, okay, wir müssen versuchen, Leute apologetisch fit zu machen. Jetzt gibt es schon viele gute Bücher, wir haben da noch eins hinzugefügt, wo wir gesagt haben, vielleicht trifft das nochmal anders irgendwie die Stimme, den Nerv der jetzigen Zeit, hat scheinbar. Dann ist ein nächstes Vorhaben, das wir haben, dass wir sagen, hey, wir bringen nochmal Sachen raus, Materialien, wie Leute Jesus im modernen Alltag nachfolgen können, da sind wir gerade dabei. Wir bringen demnächst noch ein Bibelhandbuch raus. Ich lese zum ersten Mal den Judasbrief, ich lese zum ersten Mal den Hebräerbrief, worauf muss ich achten, was sind so die Stolperfallen und so weiter. Und dann wollen wir noch rausbringen, ein Buch, wo es darum geht, was sind eigentlich wirklich die Grundlagen des christlichen Glaubens und was sind so Nebenthemen. Weil ich merke ganz häufig, vor allem in freien Gemeinden, die hauen sich die Köpfe ein wie sonst irgendwas. Im Internet gehen sich die Leute an die Gurgel, aber nicht um so eine Sachen wie Sühnetod, nicht um so eine Sachen wie Zwei-Naturen-Lehre, nicht um die Sachen wie gibt es ein jüngstes Gericht und Allversöhnung, sondern da geht es dann um, darf ein Schlagzeug in der Gemeinde stehen und so, wo ich denke, meine Fresse, habt ihr keine anderen Themen? So, und ich glaube, viele Leute können das nicht differenzieren. Da wollen wir ein bisschen dazu beitragen, dass das geht. Und da haben wir noch einiges vor an Plattformen. Das heißt, das würde jetzt nicht von einem Monat auf den nächsten gehen. Aber wenn wir versucht haben, das in Deutschland so aufzubauen, dass wir da hoffentlich was Sinnvolles beitragen können und währenddessen natürlich die ganzen Leserbriefe in Videos zu beantworten und so weiter, dann gucken wir mal, ob der Herr das erlaubt, dass wir in 2 Jahren oder so das Ganze internationalisieren können.
Klingt total spannend. Ich kann unseren Zuschauern nur empfehlen, schaut mal auf Bibelfit nach auf YouTube und was der Markus da produziert. Gerade im Bereich der Apologetik fand ich total spannende Videos, sehr hilfreich, sehr lehrreich. Vielen Dank für alles, was du da schon investierst. Jetzt im Oktober 23 hast du ein Video rausgebracht zu Worthaus. Warum hast du das gemacht und warum bist du da recht kritisch?
Ja, also ich kannte Worthaus vorher nicht. Es klingt jetzt komisch, aber ich konsumiere sehr wenig Medien. Das heißt, ich weiß häufig gar nicht so wirklich, was in der Welt los ist. Das sehe ich aber als einen Vorteil. Dann war das so, seit 2020 habe ich immer mal wieder gehört, dass Leute von Worthaus reden. Manche positiv, manche negativ, habe das erstmal zur Seite getan. Was dann aber passiert ist, ist, dass wir im Laufe der letzten Monate habe ich viele Gespräche geführt und auch sehr viele E-Mails bekommen. Wir waren an einem Punkt, da haben wir 85 E-Mails bekommen im Bibelfit-Dienst von Leuten, die zum Beispiel berichtet haben, unsere Gemeinde, da treten immer mehr Leute aus, da gibt es Älteste, da gibt es Pastoren, die ihr Amt niederlegen und die sagen, sie bezeichnen sich nicht mehr als Christen. Und dann haben die das immer wieder mit Worthaus in Verbindung gebracht, nach dem Motto, das sind Leute, die haben vor 2 Jahren angefangen, Worthaus zu hören und jetzt hören wir diesen Schlamassel. Und wenn das jetzt 1 oder 2 E-Mails gewesen wären, lassen wir mal so stehen, aber wenn das über 80 sind und dann noch Instagram-Nachrichten und so weiter, immer die gleiche Geschichte, wo ich dachte, was ist denn hier los? Dann war ich dieses Jahr zum Beispiel bei mehreren großen Gemeinden unterwegs, durfte die Schulen, durfte mit denen zusammen Gottesdienste feiern, durfte mit denen zusammen Austausch haben. Ähnliche Geschichten, die ich gehört habe, wo ich dachte, was passiert hier? Also habe ich dann mal selbst angefangen. Ich wusste auch nicht vorher wirklich, abgesehen von diesen paar Berichten, was sich andere Menschen damit auseinandergesetzt haben. Ich wollte mir versuchen, ein eigenes Bild zu machen. Man ist natürlich immer vorher geprägt, aber soweit möglich. Und habe mir dann die Sachen mal angeguckt und bin auf eine ganze Reihe von großen Problemen gestoßen, wo mir dann Schritt für Schritt gedämmert hat, wie solche Sachen kommen. Weil Also eine der Sachen, das sagen wir im Video auch, ist, dass du ein Problem hast, dass jetzt mal unabhängig davon, welche vielleicht sogar positiven Absichten Worthaus hat, aber in der Praxis, im Effekt, in der Realität, führt es dazu, dass du eine große Gruppe von Leuten hast, eine vielleicht wachsende Gruppe von Leuten, die sich selbst als Christen bezeichnen, aber Sachen, die absolute Grundpfeiler des Christentums sind, überall, außer bei uns in Deutschland vielleicht, überall in der Welt und auch für Jahrhunderte und Jahrtausende gewesen sind, die komplett ablehnen. Und das ist der Punkt, wo wir einfach sagen müssen, da müssen wir drüber reden.
Ja, danke, dass du das gemacht hast. Damit bist du sicher nicht nur auf Freunde gestoßen, sondern manche sehen das natürlich auch sehr kritisch. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Dienst, auch aufzuklären und einfach Dinge zu hinterfragen. Letztendlich muss sich sowieso jeder selber ein Urteil bilden, aber du gibst hilfreiche Anleitungen, wie man vielleicht Dinge auch durchdenken kann. Danke dafür. Nun nimmst du für offenbar einen Vortrag auf. Worum geht es in diesem Vortrag?
Ja, ich dachte, ich nehme mal ein ganz unkontroverses Thema. Es geht um das Thema Irrlehren. Das heißt, es geht um das Thema, wie können wir Irrlehren identifizieren? Woran merken wir, dass wir irren? Auch bei uns selbst, ganz selbstkritisch. Du bist ja selbst Pastor, ne? Ist ja nicht so einfach. Und es geht auch um die Frage, was sind wahrscheinlich die größten Irrlehren unserer Zeit? So nehmen wir 4 Stück in dem Beispiel. Und was ist eigentlich die Haltung, die dahinter steckt? Sodass ich selber gucken kann, was habe ich als Gemeindemitglied, was habe ich vielleicht als jemand, der in einer Lehrverantwortung ist, als jemand, der in einer seelsorgerlichen Verantwortung ist, was kann eigentlich dazu führen, dass ich vielleicht auf Abwägen gerate?
Wirklich spannendes Thema. Ich habe immer wieder damit zu tun und erlebe, dass manche sehr schnell dabei sind, alles Irrlehre zu nennen, wo ich denke, Mensch, der hat sich vielleicht geirrt, aber ein Irrlehrer ist ja jemand, der verführt, der in die Irre leitet. Und das ist wichtig, diese Abgrenzung klar zu haben. Und andere wiederum denken, jemand überhaupt Irrlehrer zu nennen, geht schon mal grundsätzlich gar nicht, so als ob es Irrlehrer heute nicht mehr gäbe. Von daher auch danke, dass du diesen Vortrag gemacht hast, viel Zeit investiert hast, um uns auch da zu lehren. Markus, wir sind sehr dankbar, dass du hier bist. Wir freuen uns, deinen Vortrag zu sehen. Ich möchte unseren Zuschauern das wirklich anbefehlen. Schaut euch den Vortrag an, schaut euch Bibelfit an und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg Gottes reichen Segen.
Danke, Matthias.